Deres 2.
3:03. Lesung im 2 mit unserer Reihe von Erzählungen des großen Romanciers Emile Zola. Heute mit dem dritten und letzten Teil von Die Muschelkur des Monsieur Chabre. Das Pariser Ehepaar Chabre hat sich an der französischen Atlantikküste zur Kur begeben. Grund dafür ist Monsieur Chabres heißer Wunsch, endlich Kinder zu bekommen. Und so hat er sich auf Anraten seines Arztes in ein kleines Küstendörfchen zurückgezogen und schlürft dort eifrig Muscheln. Seine junge und hübsche Frau Estelle hätte sich in dem Provinzstädtchen wahrscheinlich zu Tode gelangweilt, wenn sie nicht die Bekanntschaft des jungen Hector gemacht hätte. Dieser schüchterne Hühne gibt den Unterhalter für die beiden Kurgäste und entführt sie an unberührte Stellen der wilden Felsenküste. Vor allem Estelle ist ganz entzückt. Wir setzen jetzt ein bei Ebbe und beim Krabbenfischen. Während sich Estelle an den Schönheiten der Landschaft nicht satt sehen kann, hat Hector nur Augen für sie. Den Gatten muss er dabei nicht fürchten, denn der beobachtet ängstlich das Meer und die einsetzende Flut. Es liest Desiree Meiser.
Der Himmel, durchglutet von der Sonne des Frühnachmittags der vierten Stunde, war von einem fahlen, fast grauen Blau, und ungeachtet dieses seines Farbtons von Weißglut wie in einem Hochofen, fühlte man die Hitze nicht. Eine Frische kam aus dem Wasser auf, fegte den Himmel wieder in wachsendem Maße hell und ganz rein. Aber was Estelle höchst belustigte, das war, was es da am Horizont zu sehen gab. Auf allen Felsen ein Gewimmel von Punkten, die sich schwarz abhoben. Ganz deutlich, das waren wie sie Krebsfänger, Schattengestalten von einer unglaublichen Winzigkeit, nicht größer als Ameisen, lächerliche Nichtse in dieser Unendlichkeit. Und doch konnte man sie beobachten in ihren kleinsten Bewegungen, der gekrümmten Linie des Rückens, wenn sie ihre Netze auswarfen oder die Arme reckten und gestikulierten wie Fliegen mit ihren fiebrig ruckenden Beinen, wenn sie ihren Fang sortierten und sich da heftig betätigten im Kampf gegen die Algen und die sperrigen Krabben. »Ich sage euch, es steigt«, erhob Monsieur Chabre seine Stimme voll Besorgnis. »Halt, dieser Felsen da war eben noch über Wasser frei sichtbar.« »Natürlich steigt es«, gab Hector rastlos darauf Bescheid. »Das ist es ja gerade. Steigt es, kriegt man die meisten Krebse.« Aber Monsieur Chabre verlor den Kopf. Beim letzten Fangversuch hatte er einen merkwürdigen Fisch in seinem Netz, einen Seeteufel, der ihm Grauen einflößte mit seinem ungeheuerlichen Brägen. Er hatte genug. »Und nun weg, nichts als weg«, drängelte er. »Es ist so schon eine blöde Idee, solche Waghalsigkeiten zu unternehmen. Und wenn man dir 10-mal versichert, der Fang lohnt am herrlichsten, wenn die Flut kommt«, sagte seine Frau. »Und sie kommt, unaufhaltsam«, setzte Hector hinzu, kaum unterdrückt, und in seinen Augen blitzten Lichter der Schadenfreude. Wirklich, die Wellen kamen länger, nahmen die Felsen weg mit einem Getöse, das höher und höher wuchs. Flutwellen, jäh heranwogend, stürzten mit einem Schlage über eine ganze Landzunge her. Das war das Meer in seiner Sieghaftigkeit. Fuß um Fuß nahm es erneut Besitz von all dem, über das seine rollenden Wogen seit Jahrhunderten hinstrichen. Estelle hatte eine Lache entdeckt. Mit langen Gewächsen, geschmeidig wie Haarsträhnen, war sie bestanden. Und sie stöberte da nach solch mordsschweren Krebsen, brach sich Bahn darin, ließ hinter sich einem Schnitter gleich eine tiefe und breite Spur. Sie schlug sich weiter, sie wollte einfach nicht sich losreißen von dort. »Schlimm genug, dann gehe ich für mich«, schrie Monsieur Chabre mit einer Stimme, die wie Heulen klang. »Das geht gegen allen Verstand! Wir sollen wohl alle hier auf der Strecke bleiben!« Er machte jetzt den ersten, starkste verzweifelt die Tiefe der Löcher ab unter Zuhilfenahme seines Netzstieles. Als er 200-300 Schritte weit war, brachte Hector schließlich doch Estelle dazu, sich auch anzuschließen. »Wir werden gleich das Wasser bis an die Schultern haben«, sagte er scherzend. »Ein richtiges Bad für Monsieur Chabre. Sehen Sie, wie tief er schon drinsteckt?« Seit ihrem Aufbruch hatte der junge Mann eine Miene so tüftelnd und hintersinnig wie ein Verliebter, der sich fest vorgenommen hat, eine Erklärung loszulassen und doch nicht den vollen Schwung dazu findet. Beim Hineingleiten lassen der Krebse in Estelles Korb hatte er wiederholt versucht, in Kontakt zu kommen mit ihren Fingern. aber augenscheinlich war er wütend auf seine so zaghafte Forsche. Und Monsieur Chabre hätte wegsacken können. Er hätte das äußerst nett gefunden, denn zum ersten Mal war ihm Monsieur Chabre im Wege. »Sie sollten mir auf den Rücken klettern«, sagte er mit einem Ruck. »Ich nehme Sie Huckepack. Oder Sie laufen weiter und werden klatschnass.« »Na, so steigen Sie doch auf.« Er streckte ihr sein Rückgrat hin. Sie wollte nicht, hatte Hemmungen und wurde rot. Aber er stupfte sie an und wurde deutlicher. Er fühlte sich verantwortlich für ihr Wohlergehen. Und sie saß auf, sie legte beide Hände auf die Schultern des jungen Mannes. Er, stämmig wie ein Fels, straffte sein Rückgrat und es war, als hätte er nur ein Vögelchen an seinem Nacken. Er sagte, sie solle sich ordentlich festhalten und stapste mit weiten Schritten durchs Wasser. »Das ist doch richtig! Nach rechts! Monsieur Hector!« erscholl die ächzende Stimme des Monsieur Chabre, dem die Flut schon um die Nieren schwappte.
»Ja, rechts! Immer rechts!«
Da, als der Ehetrottel sich wegdrehte und angstbibbernd das Meer schon bis an die Achselhöhlen spürte, riskierte es Hector und küsste eine der beiden kleinen Hände, die er auf den Schultern hatte. Estelle wollte sie wegziehen, aber er sagte, sie solle sich ja nicht rühren oder er garantiere für nichts. Und er bedeckte beide Hände mit Küssen. Sie waren köstlich frisch und salzig. Er trank von ihnen die herrlich herben Wollüste des Ozeans. »Bitte lassen Sie mich«, sprudelte Estelle immer wieder und spielte ein bisschen die Entrüstete. »Sie nehmen sich zu viel heraus. Ich spring gleich ins Wasser, wenn Sie wieder anfangen.« Er fing wieder an und sie sprang nicht. Er presste ihre Knöchel, er küßte ihre Hände immerzu lautlos und vergewisserte sich nur, was man noch von dem Rücken des Monsieur Chabre sah, diesem tragischen Rest von Rücken, der von Schritt zu Schritt da nicht wegschwinden wollte. »Sie sagten rechts«, ächzte der Mann.
»Links, wenn Sie wollen.«
Monsieur Chabre machte einen Schritt nach links und stieß einen Schrei aus. Er sank immer tiefer bis an den Hals, seine Krawattenschleife war schon unter Wasser. Hector, ganz in Fahrt, ließ seinem Geständnis freien Lauf. »Ich liebe Sie, Madame.«
»Still, Monsieur, ich befehle Ihnen.«
»Ich liebe Sie, ich bete Sie an.« Bis zu diesem Augenblick schloss mir die Rücksicht den Mund. Er blickte sie nicht an, er stapste weiter mit seinen langen Beinen bis an die Brust im Wasser. Sie konnte sich nicht enthalten, hell aufzulachen, so komisch kam ihr die Situation vor.
»Hopp und kein Wort mehr«, sagte sie.
Es klang schon fast mütterlich und gab ihm dabei einen Klaps auf die Schulter. »Schön brav sein und nicht abwerfen.« Dieser Klaps versetzte Hector in vollstes Entzücken. Es war das Zeichen. Und wie der Eheherr da vorn ganz stecken bleiben wollte in seiner Verzweiflung, rief der junge Mann ausgelassen,
»Jetzt immer schnurgeradeaus!«
Als sie wieder auf festem Land angelangt waren, wollte Monsieur eine Erklärung vom Stapel lassen.
»Um ein Haar! Und ich wäre da drin stecken geblieben! Mein Ehrenwort!« rief er ganz aus der Puste. »So ist es! Meine Stiefel!«
Aber Estelle klappte ihren Korb auf und zeigte ihm die Masse Krebse.
»Was? Du hast das alles da?« rief er höchst baff. »Du fischst ja ganz blendend!«
»Oh«, machte sie lächelnd und sah Hector an. »Monsieur hat mich darauf gebracht.« Nur noch 2 Tage sollten Chabres in Piriac weilen. Hector war außer sich, rasend, spielte aber weiter den ganz Ergebenen. Was den Monsieur Chabre anbetraf, so prüfte der jeden Morgen seine Körperkraft und zeigte sich einfach ratlos.
»Sie können doch nicht vom Strand hier gehen, ohne vorher nicht noch die Felspartien von Le Castelli erlebt zu haben«, sagte eines schönen Abends Hector. »Für morgen müsste man einen Spaziergang dahin organisieren.«
Und er gab die nötigen Erklärungen. Nur 1 Kilometer ab befänden sich die Felspanoramen. Eine 1/2 Meile streckten sie sich am Meer entlang, Grotten öffneten sich in sie hinein, tief gehüllt von den Wogen. Seinen Erzählungen nach gab es nichts Wildromantischeres.
»Na herrlich, wir gehen morgen hin«, entschied sich Estelle. »Und die Kraxelei, ist die schwierig?«
»Iwo, 2, 3 Stellen, leicht passierbar, wo man sich kaum die Sohlen mal nass macht. Das ist der ganze Spaß.«
Aber Monsieur Chabre wollte sich nicht mal mehr die Sohlen nass machen. Seit seinem Bad beim Krebsfang nährte er gegen das Meer die ausgesprochenste, ganz entschiedenste Abneigung. Und so stand er feindselig diesem Vorschlag gegenüber, wieder so eine Partie zu machen.
Es wäre einfach eine Kateridee, nochmal loszustiefeln und so etwas da zu riskieren.
Das sagte er gleich, er würde nicht hinunterkrauchen mitten in diese Felsen, denn er habe nicht die geringste Lust, sich die Beine zu brechen und da herumzuspringen wie eine Gemse. Er würde sie höchstens bis auf die Klippe begleiten, wenn es absolut sein müsste. Und damit machte er sowieso schon eine gewaltige Konzession.
Hector, um ihn doch noch hinzukriegen, hatte plötzlich einen Einfall.
»Hören Sie«, sagte er, »Sie kommen da an der Küstensignalstation Le Castelli vorbei. Und sehen Sie, da können Sie drinnen Muscheln über Muscheln erstehen bei den Leuten vom Telegrafendienst. Die haben welche und immer die wundervollsten. Die lassen Sie Ihnen für einen Pappenstiel. Das ist eine Idee«, nahm der geruhige Herr Samenhändler den Vorschlag auf, wieder in der schönsten Laune.
»Ich nehme einen kleinen Korb und ich werde mich damit vollschlagen, aber nochmal ganz gründlich.«
Und er drehte sich seiner Gattin zu mit einer augenzwinkernden Andeutung. »Na du, das wird vielleicht das Richtige sein.«
Andern Morgens war die Ebbe abzuwarten, damit es losgehen konnte. Und dann, da Estelle noch nicht so weit war, wurde es noch später und man startete erst gegen 5 Uhr nachmittags.
Hector versicherte trotzdem, man habe nichts zu befürchten von der Flut.
Die junge Frau ging die Beine nackt in Strandschuhen. Übermütig sehr kurz trug sie ihr Kleid aus grauem Linnen, das sie noch hob und das ihre feinen Fesseln sehen ließ.
Monsieur Chabre seinerseits schritt korrekt in seinen weißen Beinkleidern und im Lüsterjackett. Seinen Sonnenschirm hatte er mit und hielt sein Körbchen. Selbstbewusst wie ein Pariser Bürger sah er aus, der höchst selbst seine Einkäufe tätigt.
Der Weg war etwas mühsam bis zu den ersten Felsen. Über eine Strandfläche voll Treibsand musste man, in dem die Füße einsanken. Der Samenhändler schnaufte wie ein Ochse.
»Gut und schön. Ich lasse euch allein, ich schwenke da hinauf«, sagte er endlich.
»So, dann schlagen Sie nur den Saumpfad da ein«, sagte Hector darauf.
»Ein Stück noch und dann kämen Sie nicht mehr durch. Soll ich behilflich sein? Sie wollen nicht?«
Und sie sahen ihn der höchsten Stelle der Klippe zuklimmen. Als er es geschafft hatte, klappte er seinen Sonnenschirm auf und brüllte, seinen Korb schwenkend.
»Da bin ich! Viel wohler fühlt man sich hier! Im Übrigen behalte ich euch im Auge von hier oben!«
Hector und Estelle bewegten sich weiter hinein in das Felsgewirr. Der junge Mann, gut beschuht, machte den ersten, setzte von Stein zu Stein mit der ganzen federnden Drahtigkeit und Gewandtheit eines Jägers im Gebirge. Estelle, sehr kühn, wählte dieselben Steine, und als er sich nach ihr wandte und sie fragte, »Wollen Sie lieber, dass ich Sie bei der Hand nehme?«, gab sie zur Antwort, »Ha, nein, Sie halten mich wohl für eine Großmama.« Sie waren gerade auf einer geräumigen Granitplatte, die das Meer abgeschliffen und mit vielen Rillen durchrippt hatte. Man hätte dabei denken können an die Gräten irgendwelchen Seeungeheuers, das sich durch den Sand wühlt und dabei mit dem kolossalen Gestell seiner auseinandergespreizten Wirbelknochen dicht über dem Boden sichtbar wird. In den Rinnen flossen Wasserfäden, schwarze Algen fielen zurück wie Haarsträhnen. Alle beide sprangen sie weiter, balancierten stehend für Augenblicke, brachen in Gelächter aus, wenn ein Kiesel ins Rollen kam.
»Man fühlt sich hier ganz wie zu Hause«, juchzte Estelle. »Man könnte sie in meinen Salon setzen, ihre Felsen.«
»Warten Sie«, sagte Hector, »Sie werden noch Augen machen.« Sie kamen zu einem engen Durchlass, einer Art Spalte, die sich auftat zwischen zwei mächtigen Blöcken. Da, in einem Bassin, fand sich ein Mar, ein Wasserloch, das den Weg versperrte.
»Aber nie komme ich da drüber«, schrie die junge Frau.
Er schlug vor, sie zu tragen. Sie schüttelte den Kopf. Sie wollte sich nicht mehr tragen lassen. Da holte er von da und dort tragfeste Steine, suchte eine Brücke zu bauen. Die Steine rutschten, plumpsten weg ins Wasser.
»Geben Sie mir die Hand, ich werde springen«, sagte sie schließlich, vor Ungeduld zappelnd.
Und sie sprang zu kurz, mit einem Fuß blieb sie in dem Mar. Das brachte sie wieder zum Lachen. Dann, als sie aus dem Engpass hinaus waren, ließ sie sich aber einen Schrei der Bewunderung entwischen. Ein Rund öffnete sich, voll gewaltiger Felstrümmer. Riesige Blöcke standen gereckt, gleich vorgerückten Schildwachen, postiert mitten in den Wogen. Längs den hohen Klippenwänden hatten die Stürme alle Erde verschlungen, nichts stehen lassen als die nackten Granitmassen. Und da waren Buchten, gehüllt zwischen Vorgebirgen, jähe Wegbiegungen, die dem Blick weite innere Räume darboten, lange Bänke aus schwärzlichem Marmor auf dem Sand, die großen gestrandeten Fischen glichen. Man hätte sagen können,
Eine Gigantenstätte, im Sturm genommen und verwüstet vom Meer, mit ihren zusammengestürzten Wellen, ihren halb eingerissenen Türmen, ihren Bauwerken, die da übereinander geworfen lagen. Hector ließ die junge Frau in die kleinsten Winkel dieser Ruine der Sturmgewalten schauen. Sie lief über die Sandweiten hin, fein und gelb waren sie wie Goldstaub, über Kiesel, deren Glimmerplättchen aufflimmerten in der Sonne, über Felsstürze, wo sie momentweise sich anklammern musste mit ihren Händen, um nicht in die Löcher zu fallen. Durch naturgeformte Portiken ging es, unter Triumphbogen hindurch, die die volle Rundung romanischer Architektur oder den schlanken Spitzbogen gotischer Baukunst täuschend zeigten. Sie stieg hinunter zu Höhlungen voll köstlicher Frische, zu einsamen Stellen, die kaum 10 Meter im Geviert maßen, jauchzend über die bläulichen Disteln und die üppigen Gewächse von schwärzlichem Grün, die die grieslichen Wände der Klippen wuchernd überzogen, ganz Auge für die Seevögel, die keine Scheu kannten, die braunen Vögelchen, die nur da so weit abflogen, dass man sie fast mit der Hand erreichen konnte, mit ihrem leicht auf- und abschwellenden, nicht abreißenden Geschrei. Und was sie am meisten entzückte, das war, mitten in diesen Felsen, sich immer wieder umzuschauen und rund um sich das Meer. Nur das Meer immer wieder zu finden, dessen blaue Dünung aufglänzte und sich breitete zwischen jedem Felsstück in seiner ruheströmenden Größe. »Ah, da seid ihr ja!« krächzte Monsieur Chabre herab von seiner Klippenhöhe. »Ich war schon ganz unruhig, ich müsste euch aufgeben. Sagt mal, das ist doch schauerlich was, diese Abgründe!« Er hielt 6 Schritte ab vom Rand, vorsichtig, gedeckt von seinem Sonnenschirm, seinen Korb unterm Arm. Er setzte hinzu, »Es steigt ganz schön schnell. Obacht, seid nicht leichtsinnig!« »Wir haben Zeit. Keine Bange«, rief Hector zurück. Estelle hatte sich gesetzt und blickte, ohne etwas zu sagen, auf den unermesslichen Horizont. Ihr gerade gegenüber reckten sich 3 granitene Pfeiler, von der Flut gerundet, gleich den gigantischen Säulen eines Tempels in Trümmern. Und dahinten dehnte sich das hohe Meer, golden aufschimmernd unter dem Sonnenlicht der 6. Nachmittagsstunde, von einem golden durchspielten, königlichen Blau. Ein kleines Segel ganz fern, zwischen 2 dieser Pfeiler, wirkte wie ein Tupfen von glänzendem Weiß, wie ein Möwenflügel über das Wasser hinstreifend. Vom blassen Himmel sank schon nah und gelöst die Dämmerung nieder. Nie noch hatte Estelle sich so gefühlt, durchströmt von einer Wollust so weit und die Sinne umschmeichelnd. »Kommen Sie«, sagte leise Hector und berührte ihre Hand. Sie zitterte, sie erhob sich, noch ganz diesem unbestimmten Gefühl hingegeben. »Da ist die Signalstation, stimmt's, diese Bude da mit dem Mast?« brüllte Monsieur Chabre. »Ich geh und hol mir Muscheln zum Schlürfen. Ich krieg euch schon noch ein.« Da wechselte Estelle, um die weiche Lässigkeit, die über sie kommen wollte, abzuschütteln, in einen Galopp über wie ein kleines Mädchen. Sie setzte über die Lachen hinweg, sie rannte auf das Meer zu, von einer wilden Laune gepackt, hochzustürmen, ganz nach oben auf eine Felsaufhäufung, die eine Insel bilden musste bei hoher Flut. Und als sie nach einer mühseligen Kraxelei mitten durch die Spalten den Gipfel erreicht hatte, stemmte sie sich auf den höchsten Stein ganz hinauf. Glückstrahlend stand sie hoch über dem ganzen tragisch wüsten Anblick der Küstenweite unter ihr. Ihr Profil hob sich ab, winzig zart in der klaren Luft, ihr Rock flatterte im Wind wie ein Wimpel. Und beim Abstieg hängte sie sich über alle Löcher, an denen sie vorbeikam. Da waren auch in den geringfügigsten Höhlungen kleine Seen, still und wie schlummernd, Wasser von einer vollkommenen Durchsichtigkeit, deren Spiegel den Himmel in sich fingen. Auf ihrem Grund standen Stauden, romantische Dickichte von einem smaragdenen Grün. Einzig sprangen da dicke schwarze Krabben gleich Fröschen und verschwanden im Wasser, ohne es auch nur zu trüben. Die junge Frau verweilte davor träumerisch, als durchstreife sie mit ihrem Blick geheimnisvolle Länder, weite Reiche, unbekannte, glückverheißende. Als sie wieder am Fuß der Klippen waren, gewahrte sie, dass ihr Begleiter sein Taschentuch mit Arapeten gefüllt hatte. »Die sind für Monsieur Chabre«, bedeutete er. »Ich will sie ihm höchstlich verehren.«
Da kam auch schon Monsieur Chabre ganz verzweifelt. »Die haben nicht eine Miesmuschel bei der Signalstation«, rief er. »Ich wollte ja nicht mitmachen, ich hatte recht.«
Aber als der junge Mann ihm von Weitem die Arapeden da hinauf zeigte, beruhigte er sich gleich wieder. Und ihm blieb die Sprache weg über die Behendigkeit, mit der jener heraufkletterte auf einem Weg, den nur er kannte, entlang über einen Felsen, der glatt wie eine Mauer aussah. Der Abstieg war noch gewagter.
»Das ist nichts«, sagte Hector.
»Die richtige Treppe, bloß muss man wissen, wo die Stufen sind.« Monsieur Chabre wollte, man solle endlich an den Heimweg denken. Das Meer wurde beunruhigend. Und er beschwor seine Gattin, wenigstens nach oben zu kommen und einen kleinen, bequemen Fußsteig zu suchen. Der junge Mann lachte und gab zu verstehen, ausgesuchte Wege für Damen gäbe es hier nicht. Jetzt heiße es geradewegs weiter bis ans Ende. Und übrigens, die Grotten hätten sie noch nicht besichtigt. Da blieb für Monsieur Chabre keine andere Wahl, als alleine weiter zu trotten auf dem Kamm der Klippen. Wie die Sonne sich zum Untergang neigte, klappte er seinen Schirm zusammen und bediente sich seiner als Stütze. In der anderen Hand trug er seinen Korb voller Schalentiere. »Wird es Ihnen zu viel?« erkundigte sich Hector leise. »Doch, etwas schon«, gab Estelle zu verstehen. Sie nahm seinen Arm. Sie fühlte sich nicht matt, doch ein köstliches Gefühl des Sich-Hingebens ergriff von ihr Besitz mehr und mehr. Die Erregung, die sie eben empfunden hatte, als sie den jungen Gefährten da an der Felswand hatte pendeln sehen, ließ in ihr ein Beben ganz innen nachschwingen. Langsam bewegten sie sich vorwärts über eine sandige Fläche. Unter ihren Füßen knirschte der Muschelkies, und sie sprachen nichts weiter. Er zeigte ihr zwei große Felsschründe. Le Trou du Moine Fou, das Loch des irren Mönches, und La Grotte du Chat, die Katzengrotte. Sie sah hinein, hob die Augen, verspürte ein einziges leises Erschauern. Als sie dann weiterwanderten, immer längs hin im herrlich feinen Sand, sahen sie einander an, blieben weiter stumm und lächelnd. Das Meer stieg in kurzen, brandenden Wellen, und sie hörten es nicht.
»Aber das ist ja Wahnsinn!« brüllte der Samenhändler in einem fort, fuchtelte mit dem Schirm und schwenkte seinen Korb voll Arapeden. »Estelle! Monsieur Hector! So hört doch! Ihr lauft hinein und es erwischt euch noch! Ihr seid ja schon bis an die Füße im Wasser!«
Sie fühlten gar nicht die Frische der gluckernden Wellen.
»Ha, Sie sind's, Monsieur Chabre!« bedeutete der junge Mann. »Das macht uns nichts, keine Bange! Nur noch La Grotte à Madame haben wir mitzunehmen!«
Monsieur Chabre machte eine Geste der Verzweiflung und brüllte weiter:
»Der tollste Wahnsinn ist das! Ihr geht ja glatt unter!«
Sie hörten ihn nicht mehr. Um der steigenden Flut auszuweichen, kletterten sie weiter die Felsen entlang und kamen endlich an der Grotte à Madame an. Eine Höhlung war das, in einem Granitmassiv, das als Kap ins Meer hervorsprang. Die Wölbung, sehr hoch, rundete sich zu einer weitgespannten Kuppel. Während der Stürme hatte das arbeitende Wasser die Wände blank gescheuert und ihnen einen Achatglanz gegeben. Rosa und blaue Adern hatten ins dunkle Gestein wild geschwungene, herrliche Arabesken hineingezeichnet, als hätten ungebärdig drauf losschaffende Künstler diese Badehalle der Königinnen der Meere ausgeschmückt. Die Kiesbetten des Bodens, noch feucht glänzend, hatten eine Durchsichtigkeit und Helle, als sähen sie aus wie ein Brautlager aus Edelsteinen. An der Hinterwand streckte sich eine Sandbank, weich und trocken, von einem blassen Gelb, fast weiß. Estelle hatte sich auf dem Sand niedergelassen. Sie schaute sich musternd um in der Grotte. »Hier ließe sich's leben«, sagte sie leise. Aber Hector, der seit einem Augenblick aufs Meer hinaus zu spähen schien, heuchelte plötzlich Erschrecken.
»Ach, mein Gott! Wir sind in der Falle! Da ist schon die Flut, sie hat uns den Rückweg abgeschnitten. Jetzt können wir 2 Stunden warten.«
Er ging auf die Suche nach Monsieur Chabre draußen und hob den Blick. Monsieur Chabre war auf der Klippe, gerade über der Grotte, und wie ihm der junge Mann verkündete, sie seien eingeschlossen, brüllte er triumphierend herunter:
»Was habe ich euch prophezeit? Aber ihr wolltet ja nicht hören. Wird's gefährlich?« »I bewahre«, gab Hector Bescheid. »Das Meer kommt nicht weiter als 5, 6 Meter in die Grotte. Kein Grund für sie zur Beunruhigung. Nur,
Wir können nicht vor 2 Stunden wieder heraus.«
Den Monsieur Chabre verstimmte das sehr. »Also, dann käme man nicht mehr zum Essen?«
Er spürte schon heftigen Appetit, er. Überhaupt eine komische Partie wäre das in jeder Beziehung.
Dann setzte er sich, immer noch brummend, ins schüttere Gras, schob seinen Schirm links neben sich und seinen Korb voll Muscheltiere rechts hin. »Ich warte, ich muss schon«, erhob er die Stimme. »Gehen Sie und bleiben Sie bei meiner Gattin und geben Sie Obacht darauf, dass sie sich nicht verkühlt.«
In der Grotte setzte sich Hector neben Estelle. Nach einer Schweigepause wagte er es und fasste ihre Hand, und sie zog sie nicht zurück. Sie schaute ins Weite. Die Dämmerung sank hernieder, ein Schattenstaub färbte die hinsterbende Sonne bleicher und bleicher. Am Horizont nahm der Himmel eine leise Tönung an von einem Zartlila, und das Meer dehnte sich dunkler und dunkler hin, ohne auch nur ein Segel. Welle um Welle kam das Wasser in die Grotte, rollte mit sachtem Murmeln über die aufschimmernden Kieselbetten. Es brachte alle Wollüste des offenen Meeres herein, eine kosende Stimme, einen erregenden Duft voll heißer Wünsche. »Estelle, ich liebe Sie«, flüsterte in einem Atemzug Hector und bedeckte ihre Hand mit Küssen. Sie antwortete nicht, atembenommen wie hochgehoben von dem Meer, das da stieg und stieg. Auf dem weichen Sand halb liegend jetzt, glich sie einer Tochter des Meeres, im Sturm überfallen und schon ohne Gegenwehr. Und mit einem Mal kam die Stimme des Monsieur Chabre herab, hauchleicht aus der Luft. »Ihr habt immer noch keinen Appetit. Ich komme um, ich. Zum Glück habe ich mein Klappmesser bei mir. Ich nehme eine kleine Kostprobe. Ihr wisst schon, ich schlürfe meine Schleimtiere.« »Ich liebe Sie, Estelle«, flüsterte Hector immer wieder und umschlang sie voll mit seinen Armen. Die Nacht war schwarz, das weiße Meer erhellte den Himmel. Vom Eingang der Grotte kam des Wassers langgedehntes Klagen, während unter der Wölbung der letzte Tagesschimmer verlosch. Ein Geruch von Zeugungskraft entstieg den lebendigen Wellen. Da ließ Estelle langsam ihr Haupt auf Hectors Schulter sinken, und der Abendwind trug Seufzer hinauf. Oben, im klaren Schimmer der Sterne, schlürfte Monsieur Chabre seine Muscheltiere ganz methodisch. Er zog sich davon eine Verdauungsstörung zu, so ohne Brot, wie er das alles hinunterschluckte. 9 Monate nach ihrer Rückkehr ins heimatliche Paris kam die schöne Madame Chabre mit einem Stammhalter nieder. Monsieur Chabre, ganz verrückt vor Freude, nahm den Dr. Giraud beiseite und konnte sich nicht genug tun vor Stolz. »Das haben die Muscheltiere fertiggebracht. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen. Tja, ja, so ein ganzer Korb voll Arapeden, die ich da ausgeschlürft habe eines schönen Abends. Oh, und in einer Situation äußerst komisch, sage ich Ihnen. Na, egal wie, Doktor. Nie hätte ich mit einem Schimmer daran gedacht, dass diese Muscheltiere so eine Tüchtigkeit entwickeln.«
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.